Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Prototyp, dem Karriere-Podcast von Ingenieur.de und den VDI-Nachrichten. Mein Name ist Peter Sieben und ich habe direkt zu Beginn eine kleine Aufgabe für Sie, liebe Hörerinnen und Hörer. Es wird direkt anstrengend. Und zwar zählen Sie mal im Kopf oder auch laut, je nachdem, wo Sie gerade sind, die Namen von deutschen Astronauten auf, die Ihnen so spontan einfallen. Und ich wette, als einen der ersten haben Sie wahrscheinlich Alexander Gerst im Kopf, den Astro-Alex, der war sehr populär. Und Thomas Reiter wird Ihnen wahrscheinlich einfallen. Falls Sie auf alle 11 Namen kommen sollten, werden Sie auf jeden Fall feststellen, das sind ausschließlich Männernamen. Ja, es ist tatsächlich so, es war noch nie eine deutsche Frau im All. Und ich habe heute Susanna Randall zu Gast, die genau das ändern will, denn sie möchte die erste deutsche Astronautin werden. Und damit herzlich willkommen. Hallo, Susanna Randall.
Hallo.
Ja, Frau Randall, Sie sind schon mitten im Astronautentraining schon seit geraumer Zeit. Sie bereiten sich auf den Flug ins All ja schon vor, weil Sie oder Ihre Mitbewerberin Insa Thiele Eich, wenn alles glatt läuft, 2021 zur Internationalen Raumstation fliegen werden. Aber dieses ganze Astronautentraining und alles, was dazugehört, das machen Sie ja quasi nebenbei, ne? Also Sie arbeiten ja eigentlich als Astrophysikerin an einem Observatorium. Können Sie mal erzählen, was Sie da beobachten?
Genau, also ich bin Astrophysikerin bei der Europäischen Südsternwarte, kurz auch ESO genannt. Und ja, ich mache dort eigentlich auch unterschiedliche Aufgaben. Also ich habe schon bei der ESO eigentlich 2 Jobs und dann kommt als sozusagen dritter Job noch die Astronautin dazu. Also bei der ESO ist es so, dass ich für das ALMA-Teleskop arbeite. ALMA, muss man wissen, steht für Atacama Large Millimeter Array. Mhm. Und das ist das größte Millimeter-Teleskop der Welt momentan. Und das steht in Chile, das sind 66 Antennen, also wirklich jetzt, wie man das vielleicht aus Kontakt kennt, so sieht das Teleskop dann aus. Und ja, meine Hauptaufgabe bei der ESO ist eben, dass ich für dieses ALMA-Teleskop die wissenschaftliche Führung einer bestimmten Software übernommen habe. Und das ist die Software, die die Qualität der Daten sichert. Also das klingt jetzt alles ein bisschen technischer, ist es auch. Also da geht es auch viel um ja, Software, um Coden, darum, wie wir die Daten verarbeiten, wie wir die Qualität sichern und so weiter. Also das ist wirklich der größere Teil meiner Arbeit bei der ESO im Moment. Mhm. Der andere Teil ist dann meine eigene Forschung. Und das ist ein bisschen unabhängig von der ALMA-Geschichte. Und zwar beschäftige ich mich innerhalb meiner Forschung mit pulsierenden blauen Unterzwergsternen. Und diese Sterne kann man leider mit ALMA nicht beobachten, weil die sehr, sehr heiß sind. Also blau in der Astrophysik steht für sehr, sehr heiß. Rot ist eher kühler. Also das ist umgekehrt wie beim Wasserhahn. So kann man sich das merken. So merke ich mir das auch. Und eben diese heißen blauen Unterzwerge sind zu heiß, um sie mit einem Millimeter-Teleskop zu beobachten. Deswegen reise ich für meine Forschung dann auch an die anderen Teleskope der ESO zum Beispiel, die im optischen Bereich beobachten und schaue mir eben diese Pulsationen in diesen kleinen blauen Unterzwergsternen an.
Das ist gut, dass Sie diesen kleinen Exkurs gerade selber gemacht haben. Ich hätte Sie nämlich genau danach gefragt. Sie haben, glaube ich, schon Ihre Masterarbeit in London über diese pulsierenden blauen Unterzwerge geschrieben. Und ich frage mich, gewöhnt man sich jemals an diesen Begriff? Also muss man da manchmal immer noch lachen, wenn man das schreibt oder sagt?
Also ich muss sagen, ich arbeite ja auf Englisch. Also die Forschung passiert fast nur auf Englisch. Das heißt, ich habe den Namen pulsierende blaue Unterzwergsterne habe ich tatsächlich erst ja, gelernt oder entdeckt, als ich wieder nach Deutschland gekommen bin. Also ich war ja in London, habe da studiert, habe da eben die Pulsating Subwoof B-Stars, so heißt sie nämlich auf Englisch, das hört sich nicht ganz so lustig und so süß an, die habe ich da kennengelernt. Dann war ich in Montreal, da habe ich diese Sterne auf Französisch kennengelernt. Das sind die Sounen Pulsant du Type B.
Oh.
Auf Französisch, ist auch nicht ganz so süß. Und als ich dann nach Deutschland kam, wusste ich erst gar nicht, ja, wie die auf Deutsch überhaupt heißen. Und ich musste dann tatsächlich jemanden fragen, der auch auf dem Gebiet arbeitet. Und ich fand das dann sehr süß. Und das ist immer sehr schön, wenn ich auch meinen Freunden oder wenn ich auf Partys erzähle, was ich so mache. Das können die sich immer sehr gut merken, weil das irgendwie das ist ein Begriff, der sich einprägt, habe ich das Gefühl.
Das glaube ich. Man denkt sofort irgendwie auch vielleicht an Schlümpfe oder so, ne? Und dann
genau.
Macht das die Wissenschaft vielleicht ein bisschen greifbarer manchmal.
Ja, total. Ich finde es auch wichtig. Also ich finde es total wichtig und auch schön, so Begriffe zu haben, wo man sich denn direkt etwas vorstellen kann. Also zum Beispiel so ein Unterzwerg. Und das ist auch wirklich so. Also der ist einfach kleiner als ein Zwerg. Also ein Zwergstern. Die Sonne zum Beispiel ist ein Zwergstern. Und der Unterzwerg ist dann ungefähr ein Zehntel nur so groß wie die Sonne. Also das macht dann irgendwie auch alles Sinn und macht das Ganze auch greifbarer. Und das finde ich immer ganz schön, auch wenn ich das jetzt Leuten erkläre, die vielleicht nicht in der Astrophysik zu Hause sind.
Klar. Wir sind, glaube ich, direkt nach dem Abi 98 nach London gegangen. Ne? Ist das richtig? Und warum nach London? Was hat Sie da hingetrieben?
Ja, es gab zwei Gründe eigentlich. Der erste war fachlich. Es war einfach so, dass man in Deutschland, zumindest zu dem Zeitpunkt, zuerst hätte Physik studieren müssen. Also das heißt, ich hätte erstmal ein Grundstudium in Physik machen müssen und hätte dann darauf aufbauend mit der Astronomie oder Astrophysik anfangen können. Mhm. Und das war mir einfach zu lang. Also ich habe mich immer schon wahnsinnig für das Weltall und für die Sterne interessiert. Und ich wollte am liebsten, wenn möglich, vom ersten Tag an, also ich hätte es auch gerne in der Schule schon gemacht, das wurde leider nicht angeboten bei uns, Astronomie. Und ich wollte wirklich einfach an ein Teleskop und etwas über Sterne lernen. Das war mir ganz wichtig, dass ich da nicht nur mal 3 oder 4 Jahre darauf warten muss. Und in England war es eben möglich, direkt vom ersten Tag an Astronomie oder Astrophysik zu studieren. Also da gibt es wirklich Studiengänge, die dann in mehr 3 für den Bachelor oder 4 Jahren für den Master, den ich dann gemacht habe, die dann, natürlich müssen wir auch Physik lernen und Mathe, ist ganz klar. Mhm. Aber es war so, dass wir wirklich vom ersten Tag an dann auch schon an der Sternwarte da waren und Beobachtungen gemacht haben und so. Das war mir einfach wichtig, dass ich mit der Astronomie möglichst schnell in Kontakt komme.
Okay.
Und die andere Sache ist eben, dass mein Vater Engländer ist und deswegen war es mir sowieso ein Anliegen, auch nach England zu gehen und ja mein zweites Ursprungsland sozusagen auch ein bisschen besser kennenzulernen und auch mein Englisch weiter zu verbessern. Deswegen hat das dann sehr gut gepasst.
Wir sagten gerade, in der Schule wird das so in der Form ja nicht angeboten. Da muss man so ein bisschen den Umweg über die Mathematik nehmen, wenn man dann später mal in diesem Bereich möchte. Das haben Sie auch gemacht. Sie hatten Mathe-LK und da waren Sie, glaube ich, das einzige Mädchen.
Ich überlege gerade. Also tatsächlich war, da muss ich mich wirklich erinnern, das ist leider schon lange her, am Anfang war noch ein anderes Mädel dabei. Aber ich glaube, wenn ich mich richtig erinnere, dass die irgendwann dann abgegangen ist. Also irgendwann war ich dann die Einzige, aber wir haben zu 2 Mädels angefangen, das weiß ich noch.
Das entspricht so ein bisschen diesem Klischee, ne? Dass Jungs scheinbar sich mehr für solche MINT-Fächer interessieren, also mathematisch-naturwissenschaftliche Fächer und Mädchen weniger. Woran liegt das? Warum ist das immer noch so verwurzelt offenbar?
Ja, also das frage ich mich auch immer wieder. Also gut, ich war natürlich, also meine Schulzeit liegt jetzt 20 Jahre her, also 20 Jahre zurück, mehr als 20 Jahre. Und ich hätte eigentlich gedacht, naiverweise, dass ich das seitdem ein bisschen gewandelt hätte. Und es ist ein bisschen verstörend, dass ich, wenn ich jetzt auch an Schulen gehe oder mit Kindern spreche im Rahmen der Astronautin, dass ich merke, nein, es hat sich ganz, ganz wenig getan. Vielleicht gibt es ein paar mehr Mädels, die jetzt gerade auch vielleicht auch mit Computern was machen. Aber es ist auf jeden Fall nicht so, dass Mädchen und Jungs gleichberechtigt jetzt in die Informatik, in die Physik oder die Mathe-LKs gehen. Und warum das so ist, ich glaube, das ist einfach immer noch sozial geprägt. Es ist immer noch so, dass es einfach, und ich kann da eigentlich nur von mir selber sprechen, aus meiner eigenen Erfahrung, ist es so, dass es für mich einfach nicht attraktiv war. Also es war erstmal, das ist schwer, aber das war für mich jetzt nicht unbedingt das Problem, weil ich immer gedacht habe, okay, wenn etwas schwer ist, dann beiße ich mich erst recht durch, das war es nicht. Aber es war eher, ich fand es uncool. Also ich fand Mathe und Physik und die ganzen Computer-Nerds und sowas, fand ich einfach uncool. Das mit den Computer-Nerds wandelt sich jetzt langsam mit Big Bang Theory und solchen Sachen. Also das war eher, dass es einfach nicht attraktiv war für mich. Und was für mich eben attraktiv war, war die Astrophysik oder also einfach die ganzen Sterne, das Weltall, diese Konzepte. Und deswegen habe ich mich dann sozusagen in der Schule auch durch die Mathe und auch Physik ein bisschen gequält. Aber es war jetzt nie so, dass ich gesagt habe, wow, ich will in die Naturwissenschaften gehen, ich finde Technik so toll. Mhm. Und ich glaube, da müssen wir einfach einen Imagewechsel vorantreiben. Dass Mathe, Physik, gerade jetzt auch, also ich meine, im Coding, in den Computerwissenschaften generell, gibt es jetzt wahnsinnig spannende Möglichkeiten, die sich eröffnen. Und ja, wir müssen das einfach salonfähig machen und eben den Mädels zeigen, dass es eben nicht nur was für die Nerds à la Sheldon aus Big Bang Theory, sondern eben auch für euch. Und es ist auch nicht so, dass man jetzt nur dann alleine in seinem Kämmerchen sitzen muss und mit keinem spricht. Also es gibt ja inzwischen auch viele Jobs und Bereiche, wo man zusammen mit anderen arbeitet, auch wenn man in diesen naturwissenschaftlich-technischen Bereichen ist.
Ja, es gibt ja tatsächlich Thesen, die sagen, dass Jungs sich vielleicht eher für rein technische Fächer interessieren, also die nur auf diesen eher technischen Aspekt abzielen. Und Mädchen, wenn sie sich für MINT-Fächer interessieren, dann auch vielleicht einen gesellschaftlichen Aspekt suchen oder so einen weiterführenden Aspekt. Glauben Sie, da ist was dran? Gibt es so eine Unterscheidung überhaupt?
Also ich tue mich immer sehr schwer mit diesem Schubladendenken. Ich kann nur sagen, bei mir, und das habe ich jetzt auch bei vielen meiner Freundinnen oder auch Kolleginnen gesehen, für mich war es immer wichtig, dass da etwas Angewandtes dabei ist. Also das war auch bei der Physik. Die Physik wurde für mich eigentlich spannend, als ich gemerkt habe, oh, das sind nicht irgendwelche Zahlen und Formeln und es wurde von irgendwelchen Männern vor 300 Jahren entwickelt, sondern die Physik ist im täglichen Leben immer dabei und man kann damit sehr coole Sachen machen. Man kann damit auch das tägliche Leben erklären. Und es könnte sein, also ich will jetzt nicht für alle Frauen und Mädchen sprechen, dass es bei allen so ist, aber es könnte tatsächlich sein, wenn man den Unterricht vielleicht auch ein bisschen praxisnäher gestaltet oder auch von vornherein einfach zeigt, wofür diese technischen Fächer gut sind, also was man dann nachher damit machen kann oder warum es sich überhaupt lohnt, da hineinzugehen. Und auch diese, anfangs braucht man ja sehr viel Energie, man muss ja sehr viel da hinein investieren, sehr viel lernen, warum sich das lohnt, dann könnte ich mir vorstellen, dass vielleicht auch mehr Mädchen und Frauen sich in diese Bereiche trauen und auch sehen, warum sie das tun sollten.
Ich habe mal mir so ein paar Zahlen angeguckt. Also der Anteil an Frauen im Studienfach Astronomie, der liegt bei ungefähr 20%. Das wechselt immer so ein bisschen. Ja, genau.
Ich höre immer Zahlen zwischen so 30% und 40%, aber das sind vielleicht eher die internationalen Zahlen.
Ich weiß ja, das mag sein. Also vielleicht das wandelt sich auch, glaube ich, tatsächlich immer mal. Und Astronomie ist eins der Fächer bei den MINT-Fächern, die bei Frauen tatsächlich auch beliebter sind. Aber nur ein relativ kleiner Teil der Studentinnen geht nachher auch wirklich in die Forschung. Also das sind wirklich relativ wenige. Woran liegt denn das aus Ihrer Sicht?
Ja, also wir haben das ist tatsächlich ein Phänomen, das sehr gut charakterisiert ist. Und wir nennen das liebevoll the leaky pipeline, also die leckende Pipeline. Also das heißt, wir haben eine Pipeline, da soll es erst durchs Studium gehen, dann durch die unterschiedlichen, durch die Promotion, dann durch die Postdocs bis hin zur festen Stelle, Sabbaticals und so weiter. Das ist so die Pipeline. Und es fällt immer wieder auf, dass wir spätestens nach der Promotion, also manchmal schon nach dem Studium, spätestens nach der Promotion sehr viele Frauen verlieren. Also prozentual sehr viel mehr als Männer. Und ja, ich denke, das ist einfach den Umständen auch ein bisschen geschuldet. Also es ändert sich jetzt immer mehr, aber ich muss sagen, als ich angefangen habe, war es eigentlich immer so, das Problem ist, in der Astronomie muss man am Anfang gerade sehr viel umziehen. Also ich habe einen eher sehr geradlinigen Lebenslauf. Also ich war eben in London, dann Montreal und bin seitdem wieder zurück in Deutschland bei der ESO. Aber das ist nicht typisch. Also meistens ist es eher so, dass man ja studiert irgendwo, oft dann auch noch im Heimatland, dann irgendwo ganz anders eine Promotion macht, dann wahrscheinlich irgendwo anders ein Postdoc, dann noch ein Postdoc, also vielleicht drei Postdocs, relativ normal, und dann irgendwann mal mit viel Glück und Einsatz eine feste Stelle bekommt. Und es ist einfach so, dass das in die Lebensplanung von vielen Frauen nicht so hineinpasst und das zumindest in meiner Zeit, als ich eben in diesem Postdoc-Alter war, dass die Partner, also die männlichen Partner, einfach oft auch nicht bereit waren, da mitzumachen und damit umzuziehen. Und ich kenne viele Frauen, also auch in meinem Freundeskreis, die dann eben gesagt haben, hey, nee, es ist mir jetzt wichtiger, bei meinen Freunden zu bleiben, mit meinem Freund zusammen zu bleiben, vielleicht eine Familie zu gründen, als jetzt eben auf unbestimmte Zeit in ein total fremdes Land zu ziehen, nicht wissend, ob ich da dann bleiben kann, mich dann wieder neu bewerben zu müssen und einfach diese Unsicherheit zu haben. Und das ist einfach, ja, wie der akademische Lebenslauf aufgebaut ist, ist der so nicht sehr frauenfreundlich, wie die Gesellschaft jetzt heutzutage die Frauen immer noch charakterisiert. Also es ändert sich aber immer mehr. Also ich habe jetzt inzwischen auch gerade bei den Jüngeren, bei den Studentinnen sehe ich das, dass jetzt auch durchaus manchmal der Freund mit umzieht oder dass man eben versucht, für beide dann eine Stelle zu finden. Da gibt es auch Institute, das nennen wir Two-Body-Problem. Also es gibt sogar einen Fachbegriff dafür, die dann wirklich versuchen, für beide Partner irgendwie eine Stelle zu finden, damit eben die beiden zusammenbleiben können. Und das führt dann langfristig auch dazu, dass der Frauenanteil sich erhöhen soll.
Verstehe. Gab es denn in Ihrer eigenen Karriere, die ja einfach eine sehr beeindruckende Karriere ist. Gab es denn da trotzdem mal irgendwann einen Moment, wo Sie gedacht hätten, dass es leichter wäre, wenn Sie ein Mann wären? Weil man hört ja immer von so Männerseilschaften, die von gerade in der Wissenschaft, von Menschen, die sich dann gegenseitig was zuschustern. Hat man es da als Frau schwerer?
Also ich muss sagen, in der Astronomie, in meiner Karriere da, habe ich mich sehr, sehr selten benachteiligt gefühlt, eigentlich nie wirklich benachteiligt. Also es war eher so, als ich dann in Montreal war, bei der Doktorarbeit, war es eher so, dass es sozial schwieriger war für mich. Also weil ich war da wirklich die einzige Studentin, also in dem Physikdepartment, die promoviert hat. Es waren sonst alles nur Männer, es waren auch alles nur französischsprachige Männer und ich kam da eben als komplette Exotin, als Frau, als nicht französisch sprechende Frau. Und das war dann sozial sicher schwieriger, als wenn ich einfach auch ein Mann gewesen wäre und dann wäre es wahrscheinlich einfacher gewesen, auch da Anschluss zu finden sozial. Aber jetzt von der Karriere her muss ich sagen, also ich hatte sehr viel Glück. Mein Doktorvater, der hat mich immer extrem unterstützt. Auch bei der ESO sind die sehr, sehr, also die passen sehr genau auf, dass Frauen eben nicht benachteiligt werden, wenn überhaupt, dass es da positive Diskrimination gibt. Es wird immer sehr genau darauf geschaut, dass immer in allen Gremien Frauen sitzen und so weiter. Also deswegen hatte ich jetzt von der Karriere her nie das Gefühl, benachteiligt worden zu sein.
Und das ist gut. Sie sagten es gerade selber, Sie hatten Glück mit Ihrem Doktorvater, der Sie sehr unterstützt hat. Und ich glaube, es ist grundsätzlich, in der Wissenschaft hört man zumindest, ist es wichtig, einen guten Mentor oder eine gute Mentorin zu haben. Geht das überhaupt, eine Karriere zu machen, wenn man sowas nicht hat? Kann man da als Einzelkämpfer sich durchbeißen?
Also ich glaube, man kann es sicher, aber es ist sehr, sehr, sehr viel schwieriger. Also gerade in der Anfangsphase. Also ich glaube, jetzt, nachdem ich, wie lange bin ich in der Astrophysik? Seit 2006, würde ich sagen, seit der Promotion eben. Jetzt brauche ich das weniger. Also natürlich ist es immer noch schön, dass ich auch bei der ESO zum Beispiel Frauen habe, die ich Sachen fragen kann oder zu denen ich auch hinaufschauen kann für bestimmte Aspekte. Aber jetzt inzwischen brauche ich das weniger. Aber ich denke, am Anfang der Karriere, wenn man sich noch sehr unsicher ist, will man das überhaupt und wie komme ich da überhaupt hin und keine Kontakte hat, da ist es extrem wichtig, einen Mentor oder eine Mentorin zu haben, die einem da Fuß fassen hilft.
Das heißt, man muss auch so ein gewisses Talent wie in den meisten Berufen für Netzwerkerei haben, wenn man weiterkommen möchte.
Ja, total. Und das ist etwas, was wirklich, also finde ich auch, gerade in MINT und technischen Berufen, unterschätzt wird. Also ich kenne auch viele Astronomen, die das komplett unterschätzen. Die sind wirklich theoretisch brillant oft, also wirklich die brillantesten Köpfe. Die haben also wahnsinnige Ideen, super tolle Resultate, also wirklich Sachen, auf die ich auch selber niemals kommen würde. Ich habe da den höchsten Respekt vor. Aber die schaffen es dann oft nicht, ihre Ideen zu verkaufen. Und deswegen werden die dann eben nicht gehört und nicht weiterentwickelt. Und das ist sehr, sehr schade. Also deswegen denke ich, dass wir auch in der Wissenschaft diese eher als typisch weiblich angesehenen Fähigkeiten, wie jetzt Kommunikation, sich mit anderen Leuten verständigen, vielleicht auch kompromissbereit sein, dass wir die da auf jeden Fall brauchen und dass das auch die Astrophysik und die Wissenschaft als Arbeitsraum sehr viel angenehmer machen würde.
Okay. Glauben Sie, es müsste sowas wie eine Frauenquote her in der Wissenschaft und Forschung, auch gerade was so Spitzenpositionen an Instituten betrifft?
Ja, also ich bin immer ein bisschen vorsichtig. Ich war früher sehr gegen die Quote. Als junge Frau habe ich immer gedacht, ach Quatsch, ich brauche das nicht, ich brauche keine Vorteile, ich bin genauso gut und wir schaffen das auch so. Und je länger ich dabei bin und je mehr ich auch sehe, desto mehr denke ich, ja, wir brauchen eine Frauenquote. Und die muss nicht unbedingt bei 50% sein, das ist unrealistisch. Also wenn man jetzt in der Astronomie, wenn wir von 20-30% Frauen ausgehen, sagen wir in den niedrigeren Positionen, also sagen wir in den Postdocs oder frühe Anfangsphase der Professur, dann ist natürlich unrealistisch zu sagen, okay, 50% aller Führungspositionen müssen dann eben von Frauen besetzt werden. Aber ich finde es sehr, sehr wichtig, dass wir schon sehr aktiv darauf schauen, dass eben Frauen dann auch aktiv gepusht werden. Und bei der ESO zum Beispiel sind sie da wirklich sehr, sehr vorsichtig. Also zum Beispiel bei den Fellows, wir bekommen jedes Jahr ungefähr, ich glaube, 7 bis 8 Fellows, also das sind junge Postdocs. Da wird immer extrem darauf geschaut, dass, also wir haben halt so viele Bewerber, dass wir uns die Leute dann auch wirklich aussuchen können. Das ist natürlich immer eine Voraussetzung. Natürlich bin ich nicht dafür, dass man jetzt ungeeignete Frauen nimmt, nur um eine Frau zu nehmen. Aber wenn man einen großen Pool von Bewerbern hat, dann kann man generell schon darauf schauen. Da wird es viele gut geeignete Bewerber geben, dann kann man schon darauf schauen, dass man auch eine gewisse Balance da hält. Und das ist ganz, ganz wichtig.
Okay, also das funktioniert. Das wäre nämlich auch noch eine Frage gewesen, weil es gibt ja auch Menschen, die sagen, dass in der Forschung dann sowas wie die Bestenauswahl vielleicht verwässert wird, wenn man eine Frauenquote hätte. Da hätte mich jetzt interessiert, was Sie da entgegnen.
Also was ich immer lustig finde, ist, dass die Menschen davon ausgehen, dass es einen Besten gibt. Mhm. Also, und das ist, es mag in Einzelfällen so sein, dass es wirklich einen Bewerber gibt, der wirklich total heraussticht. Und in dem Falle sage ich natürlich, ob Mann oder Frau, dann nimmt man diesen einen Bewerber. Aber also ich war auch jetzt schon in Gremien dabei. Normalerweise ist es eher so, dass man einen Pool von einigen sehr gut qualifizierten Menschen hat. Mhm. Und davon kann man dann einen nehmen, auch unter Berücksichtigung politischer Aspekte. Und das andere ist natürlich, dass wer der Beste ist, wird eben von den Leuten entschieden, die die Macht haben sozusagen. Und das ist nun mal so, das sind in Deutschland, in der Wissenschaft, sind das einfach noch die Männer. Und es kann sehr gut sein, dass ein Mann im Gremium finden wird, dieser junge Typ, der ihn vielleicht an sich selber vor 20 Jahren erinnert, der ist definitiv der Beste, weil der hat Charisma und der macht das alles so und so hat er das ja auch gemacht und deswegen ist er der Beste. Aber das ist ja nicht objektiv. Also das ist immer auch ein subjektives Urteil. Und deswegen bin ich da immer sehr vorsichtig damit, dass wir sagen, okay, es werden nicht die Besten genommen, weil wer der Beste ist oder die Beste, liegt immer auch im Auge des Betrachters.
Verstehe. Vielleicht kommen wir nochmal zurück zu der Raumfahrtgeschichte. Sie fliegen ja nicht oder Sie sind ja nicht im Astronautentraining von der ESA direkt, sondern es ist ja eine Initiative, die Astronautin, eine private Initiative. Das heißt, Sie brauchen 50 Millionen Dollar, wenn ich das richtig im Kopf habe, um überhaupt starten zu können, damit das überhaupt möglich ist. Und das meiste kommt von Spenden oder Sie halten Vorträge. Und man könnte ja sagen, wenn am Ende dann tatsächlich die erste deutsche Astronautin endlich ins All fliegt, hat das ja auch wahrscheinlich einen großen Vorbild-Impact für viele Mädchen oder junge Frauen, die auch überlegen, ob sie in MINT-Fächer sollen oder nicht. Würden Sie sich da mehr Unterstützung vom Staat wünschen, also zum Beispiel vom Kultusministerium, das ja immer propagiert, dass man mehr weibliche Vorbilder in dem Bereich braucht?
Definitiv. Und ich muss sagen, es ist auch ein Punkt, der mich richtig wütend macht inzwischen. Also es ist so, dass wir immer wieder gesagt bekommen, oh, das ist ja alles so toll und so schön. Ach, und können wir noch ein Foto mit Ihnen machen? Ja. Also wir haben mit jeglichen Ministern schon Fotos gemacht und die haben uns dann eben für ihre Werbezwecke sozusagen benutzt, dass sie einfach sich mit uns gezeigt haben, gesagt haben, hey, wir unterstützen die Frauen, tolle Initiative, alles super. Aber wenn es hart auf hart kommt, werden wir eben alleingelassen. Und wenn es hart auf hart kommt, dann gibt es eben bis jetzt kein Geld und keine finanzielle Unterstützung. Und ja, das macht mich schon sehr traurig und sehr wütend, weil das einfach zeigt, dass Gleichberechtigung und Frauen in diesen Bereichen, dass es einfach ein Thema ist, was ja theoretisch so ganz schön ist, aber eben, wenn es hart auf hart kommt, dann doch keine Priorität hat.
Aber es scheint auch so ein bisschen ein ESA-Phänomen zu sein, oder? Auch vielleicht ein deutsches Phänomen. Bei der NASA zum Beispiel hat man ungefähr gleich viele Frauen wie Männer im Astronautenkorps. Hier ist das anders. Warum ist das so?
Ja, die Amerikaner, die waren schon immer da die Vorreiter. Die haben ja auch anfangs schon zu Shuttle-Zeiten sehr viele Frauen in den Weltraum geschickt. Mhm. Ich bin mir nicht ganz sicher, warum es so ist. Also ich glaube, ja, die Amerikaner denken vielleicht eher auch, dieser American Dream, jeder kann es schaffen. Also bei der NASA ist es auch so, dass sehr auf ethnische Minderheiten geschaut wird. Mhm. Dass also eben Menschen, egal welcher Hautfarbe oder welchen Geschlecht es oder was auch immer, dass die alle zum Zuge kommen und fliegen können. Und in Europa hat die ESA, also man muss auch dazu sagen, die ESA hat sehr viel weniger Astronauten als die NASA. Das heißt, der ganze Auswahlpool, der Prozess, alles ist sehr, sehr viel kleiner. Das heißt, die haben vielleicht auch weniger Flexibilität bei der Auswahl. Mhm. Und die müssen natürlich auch auf politische Gesichtspunkte achten. Also deswegen sage ich halt auch bei der Frauenquote, wenn die Leute sagen, man muss den Besten nehmen, es wird ja nirgendwo so gemacht. Es ist ja immer politisch. Mhm. Bei der ESA ist es genauso. Bei der ESA ist die Auswahl, natürlich wird am Anfang ausgesiebt. Und natürlich werden nur qualifizierte Bewerber genommen, ganz, ganz klar. Aber am Ende haben die dann einen Pool. Also bei der letzten Auswahl war das so, die brauchten 6 Positionen. Also es gab 6 Astronautenplätze zu vergeben. Und die hatten am Ende einen Pool von 30 bis 40 Leuten, die alle eigentlich gleich gut geeignet waren. Und da sind die Unterschiede dann so minimal, dass es eigentlich keine Rolle spielt. Und die haben sich dann natürlich auch aufgrund von politischen Gesichtspunkten entschieden. Also es ist nicht, es ist kein Zufall, dass da zwei Italiener dabei waren, dass da auf jeden Fall ein Deutscher dabei war, dass da ein Engländer dabei war. Es geht dann auch darum, okay, welche Stunt die Beiträge bezahlt. Die bekommen dann natürlich auch einen Astronauten gestellt sozusagen. Und ja, die ESA könnte, und das würde ich mir wünschen, dann natürlich auch mehr auf den Gender-Aspekt schauen.
Okay. Ja, mal gucken, was die Zukunft da noch bringt. Jetzt haben Sie schon einiges an Astronautentraining hinter sich. Es gab so Parabelflüge, bei denen man die Schwerelosigkeit erleben kann und andere Geschichten. Was war denn, wenn Sie jetzt mal zurückblicken, was war das schönste Erlebnis, was Sie vielleicht hatten, und was war das, ich sag mal, unangenehmste?
Also für mich definitiv das Schönste waren definitiv die Parabelflüge, weil das einfach, also dieses Gefühl von Schwerelosigkeit, da zu schweben, war einfach etwas, was ich so noch nie erlebt habe und was einfach ein wunderschönes Gefühl war. Also ganz klar das Highlight für mich. Mhm. Und ja, das Schwierigste, ich würde tatsächlich sagen, das Tauchen. Also ich bin, Wasser ist nicht so mein Element, muss ich sagen. Und das Tauchen ist mir am Anfang, also ich habe auch einen Tauchschein dann natürlich auch gemacht, auch schon vorher, aber das war immer was, wo ich mich dann schon ein bisschen ja, selber zusammenreißen musste auch, eben um dieses immer ruhig unter Wasser zu atmen, ruhig zu bleiben und so weiter. Das ist, hat mich dann ein bisschen mehr Überwindung gekostet.
Verstehe. Um das zu verstehen, so ein Parabelflug, weil ich das richtig im Kopf habe, funktioniert ja ungefähr so, dass ein Flugzeug relativ steil abhebt und dann quasi so eine Parabel eben beschreibt und dann relativ im Sturzflug wieder Richtung Erde kippt. Das klingt ja erstmal nicht so angenehm. Also ist nicht der Weg hin zur Schwerelosigkeit auch was, wo man sagt, das muss ich nicht unbedingt jeden Tag machen?
Also ich glaube, das ist wirklich Ansichtssache. Also diese Parabelflieger werden auch Vomit-Comet genannt auf Englisch. Okay. Kann sich jetzt jeder übersetzen. Es gibt auch einen Grund dafür, warum die so genannt werden. Okay. Ich persönlich, also mir hat es halt Spaß gemacht, aber ich bin auch jemand, ich fahre auch total gern Achterbahn und mir wird eigentlich nicht schlecht. Also ich glaube, wenn einem schnell schlecht wird, dann ist das sicher nicht das Angenehmste. Aber wenn man so etwas mag, ja, für mich war es einfach toll.
Okay, und der Preis ist ja am Ende dann auch schön wahrscheinlich dann mit der Schwerelosigkeit. Jetzt ist es so, Sie sind 2018 nachgerückt bei der Kandidatinnenliste, Ihre Kollegin Insa Thiele-Eich. Und Sie sind die Finalistin. Vielleicht klappt es ja nicht mit dem Flug zur ISS für Sie. Wie ist das mit der Zeit danach? Würden Sie dann den Traum, Astronautin zu werden, aufgeben?
Ja, es ist schwer zu sagen. Also ich denke nicht. Erstmal. Okay. Also solange ich noch, würde ich sagen, halbwegs jung und gesund bin, würde ich immer weiter versuchen, mich da auch zu bewerben und durchzusetzen. Ich habe ja jetzt auch schon, also mich bei einer Auswahl durchgesetzt, habe auch schon sehr viel Training. Deswegen denke ich, dass ich da auf jeden Fall auch einen Vorteil hätte bei einer möglichen nächsten Auswahl. Aber klar, so irgendwann muss man sich dann auch natürlich schon überlegen, also irgendwann wird man dann auch zu alt dafür einfach.
Klar, okay, aber das dauert ja noch einige Jährchen, bis das soweit ist. Frau Randall, vielen lieben Dank. Das war sehr interessant für das Gespräch und ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich hoffe, Ihnen hat es auch gefallen. Und falls Sie Anmerkungen haben, bewerten Sie uns sehr gerne. Und noch wichtiger, schalten Sie wieder ein. Bis dahin. Tschüss.
Tschüss.